freue mich, wieder unter euch zu sein. Und wir sind auch recht froh, dass wir heil hier angekommen sind, nach einer etwas längeren Fahrt. Wir schlagen Gottes Wort auf, den Römerbrief, das 8. Kapitel, und lesen die Verse 28 bis 30. Römer 8, Vers 28 bis 30. Der Apostel Paulus schreibt hier: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir werden noch mal kurz still zum Gebet. Ja, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dir Dank sagen für dein heiliges Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns selber dieses Wort durch deinen Heiligen Geist aufschließt in unseren Herzen, sodass es viel Frucht bringt. Segne du die Verkündigung deines heiligen Wortes. Amen. In unserer Serie über das Heil und wie es uns zugeeignet wird, haben wir bisher zwei Dinge gesehen. Das letzte Mal haben wir uns diesen Vers angeschaut und die Erwählung betrachtet. Gott hat etwas von der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt getan. Wir haben gesehen, dass Gott einen Vorsatz hatte, eine Absicht hatte, einen Plan. Er hat zuvor ersehen und zuvor bestimmt. Er hat uns vor Grundlegung der Welt ausersehen. Das alles geschah, wenn wir uns das vor Augen führen, vor der ersten Seite der Bibel, vor 1. Mose 1, Vers 1, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vor diesem Anfang hat Gott uns erwählt und ausersehen. Wir hatten in der Predigt, in der ersten Predigt, uns dann angeschaut, wie Gott diese Erwählung Realität werden lässt. Und wir hatten uns angeschaut, das Erlösungswerk unseres Herrn ist nicht der Schwerpunkt dieser Serie, aber es ist die Grundlage dessen zu begreifen, dass Gott eine Erlösung bereitet hat. Wir hatten gesehen in 1. Lukas 1, Vers 68, denn er hat sein Volk besucht und ihm eine Erlösung bereitet. Und aus Matthäus 20, Vers 28 wissen wir, dass diese Erlösung etwas ist, wie wenn man ein Lösegeld bezahlt. Was voraussetzt, dass jemand in Knechtschaft ist, in Gefangenschaft ist und es wird dafür ein Lösegeld bezahlt, um wieder in Freiheit zu kommen. Nun, wenn man sich dieses Bild der Gefangenschaft anschaut, denken wir vielleicht an Geiseln, die irgendwo gefangen genommen sind und es wird ein Kaufpreis, ein Lösegeld verlangt. Dann gibt es zwei Schritte. Der erste Schritt ist der, dass dieses Lösegeld aufgebracht wird und dass dieses Lösegeld bezahlt wird. Vorher bewegt sich nichts. Und dann kommt es zu einem kritischen Punkt. Nämlich in dem Moment, wo dieses Lösegeld bezahlt wurde, vereinbart man eine Übergabe. Die eigentliche Freilassung der Geiseln. Manchmal ist die Übergabe an einem Grenzkontrollpunkt gewesen. Manchmal werden Geiseln einfach ausgesetzt. Oder was in letzter Zeit auch passiert ist, man schickt ein Flugzeug und holt die Gefangenen aus dem Land ab, die man freigekauft hat. So ist es auch mit uns. Gott hat eine Erlösung in Jesus Christus geschaffen. Er hat eine Lösung bereitet. Er hat einen Kaufpreis bezahlt, der nicht höher sein könnte. Gott hat das Liebste, was er gegeben hatte, gegeben, um für unsere Schuld zu bezahlen. Aber wie erfolgt jetzt dieser Wechsel in unserem Leben? Diese Freilassung in dem Leben eines jeden? Wie findet dieses Lösegeld Anwendung in deinem und meinem Leben? Die Bibel beschreibt diesen Wechsel den ein Christ vollzieht, wenn er Christ wird, als einen dramatischen Wechsel. Vergleichbar mit der Befreiung. Und wenn man sich eine Geisel anschaut, wie mag sie dem entgegenfiebern und darauf hoffen, schnellstmöglich wieder in Freiheit zu sein. Im Epheser 5, Vers 8 lesen wir, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Da ist dieser Zustand beschrieben, vorher ein Zustand der Finsternis, das wart ihr einst, jetzt seid ihr aber in einem anderen Zustand. Wie eine Geisel, die freigekommen ist und sich sehr wohl erinnert, ob sie im Gefängnis ist oder in der Freiheit. In 1. Petrus 2, Vers 10 lesen wir, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Ihr wart vorher in einem Zustand, den man nicht als Volk Gottes bezeichnen konnte, nicht ein Volk, in einem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Und in Epheser 2, Vers 13 lesen wir, jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Einst und jetzt. Ein Wechsel in einem, ein dramatischer Wechsel in dem Leben eines Menschen. So beschreibt die Schrift das Christwerden. Doch wie vollzieht sich dieser dramatische Wechsel in einem Menschen? Und da kommen wir auf unseren Predigttext. Unser Predigttext sagt, Gott beruft uns. In Vers 28, die nach dem Vorsatz berufen sind, aus der Absicht in der Ewigkeit, sagt Paulus, erfolgt eine Berufung. Und in Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Es ist der nächste Schritt. Es geht um Gottes Berufung. Gott beruft einen Menschen und damit vollzieht sich ein dramatischer Wechsel in dem Leben eines Menschen. Nun, wenn wir uns diesen Begriff der Berufung anschauen, werden wir unter Christen zwei Gruppen von Christen finden. Die einen werden diesen Begriff kennen, vielleicht aus einem Katechismus, und sich damit schon etwas auseinandergesetzt haben. Wenn man sich aber genau anschaut, sind auch in diesen Kreisen die Vorstellungen darüber, was Berufung ist, häufig sehr unterschiedlich. Und dann gibt es wiederum andere, die würden zwar den Begriff Wiedergeburt, Bekehrung, Glaube, Rechtfertigung verwenden oder eine Entscheidung für Jesus, aber von Berufung haben sie nie etwas gehört. Nun, warum setzt Paulus den Begriff der Berufung an die zweite Stelle? Wir werden das hoffentlich heute Nachmittag verstehen lernen. Der Begriff der Berufung ist in der Schrift, in der Bibel, ein wesentlich häufiger verwendeter Begriff, als wir uns das vorstellen können. Aber es ist auch ein sehr unverstandener Begriff. Das heißt, wir wissen gar nicht, was er meint. Wenn ich dich fragen würde, was ist Wiedergeburt, was ist Buße, Glaube, Bekehrung, würdest du vielleicht eine Definition festmachen können und eine Antwort geben können. Aber wenn du gefragt wirst, du bist berufen. Was verstehst du darunter? Im Römerbrief im ersten Kapitel in Vers 7 heißt es, an alle in Rom anwesenden, allen anwesenden Geliebten Gottes, und dann sagt er, an die berufenen Heiligen. Nicht nur im Römerbrief, auch in anderen Briefen finden wir immer wieder diesen Ausdruck, dass Paulus und auch andere Apostel an Gläubige schreiben und sie als berufene Heilige bezeichnet. Was ist das, die Berufung? Was geschieht da eigentlich? Wir wollen das heute unter drei Aspekten betrachten. Zunächst wollen wir einfach klären, was ist die Berufung? Dann wollen wir uns anschauen, was wesentlich für diese Berufung ist, was es auszeichnet und kennzeichnet. Und dann drittens wollen wir daraus ein paar praktische Schlüsse ziehen. Was ist Berufung? Paulus schreibt im 2. Timotheus 1, Vers 9, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Berufen mit einem heiligen Ruf. Wie können wir uns das vorstellen? Was geschieht da, wenn Gott einen Menschen mit einem heiligen Ruf ruft und beruft? Ich möchte das an zwei biblischen und ein nicht biblisches Beispiel versuchen klarzumachen. Im Alten Testament gibt es die Geschichte von Ahab und Josaphat, zwei Königen in Israel und Juda zur gleichen Zeit, die einen Krieg führten gegen die Aramäer. Und während der Schlacht wird der eine König tödlich verwundet. Und es ist eine lange und blutige Schlacht, und als die Sonne unterging, da heißt es dann im 1. Könige 22, Vers 36, und als die Sonne unterging, ertönte der Ruf durch das Lager: Jedermann gehe in seine Stadt und in sein Land. Da erschallte ein Ruf, ein Befehl, löst das Schlacht auf und geht jeder wieder nach Hause in sein Land. Es kommt ein Befehl an die ganzen Soldaten Israels und Judas, die Schlacht abzubrechen und nach Hause zu gehen. Und es wird ausgedrückt, da ertönte der Ruf. Es ist ein Befehl gewesen, ein mächtiger Befehl, dem Folge geleistet wurde. Ein ähnlicher Ausdruck finden wir im Buch Esra, im Esra 10, Vers 7. Da heißt es: Und man ließ in Juda und Jerusalem an alle Kinder der Wegführung einen Ruf ergehen, dass sie sich nach Jerusalem versammeln sollten. Man ließ in Juda und Jerusalem an alle Kinder der Wegführung einen Ruf ergehen, dass sie sich nach Jerusalem versammeln sollten. Wieder ein Befehl, der ausgeht, wo die Juden sich sammeln sollen in Jerusalem. Es ist ein Signal, es ist ein Befehl. Vielleicht ein drittes Beispiel, das es uns vielleicht sehr eindrücklich macht, was es heißt, dass ein Ruf erschallt und eine Berufung erfolgt. Als ich Kind war, wir hatten ein sehr großes Grundstück und konnten häufig lange draußen spielen. Aber es gab immer mal wieder Situationen, da hat man draußen gespielt und dann rief unsere Mutter uns zurück ins Haus, weil es zum Beispiel Abendessen gab, die Zeit um war oder wir nach Hause kommen sollten. Manchmal spielten wir mit anderen Kindern auf der Straße. Was passierte? Eine Mutter ruft ihre Kinder mit Namen und sagt: Carsten, komm nach Hause. Ich höre diesen Ruf und folge ihm. Ich weiß nicht, wer von euch Kindern sowas schon mal erlebt hat, dass die Mutter euch einfach ruft und ihr müsst eure Spielkameraden verlassen und nach Hause gehen. Es geht um einen persönlichen Befehl, eine persönliche Aufforderung, weil deine Mutter möchte, dass du was anderes tust. Wir kennen den Wort der Berufung einfach heute noch immer eigentlich aus dem Berufsleben. Auf einer Webseite, die ich gefunden habe, gibt es eine einfache Erklärung, wie man Professor wird. Und da schreibt jemand in einem Eintrag, in einem Blog-Eintrag: Professor wird, wer dazu berufen wurde. Der Ruf wird erteilt, wenn eine Berufungskommission der Meinung ist, man wäre der beste Bewerber unter den meist 10 größten qualifizierten Bewerbern für eine ausgeschriebene Professorenstelle. Wir kennen das, dass jemand berufen wird in einem bestimmten Beruf. Gott beruft jemand und macht ihn zu einem Menschen, berufen jemanden und machen ihn zu einem Professor. Eine Berufungskommission. Da gibt es ein Auswahlgremium, das sagt, den möchten wir jetzt als nächsten Professor haben. Darum geht es eigentlich, wenn wir von Berufung reden, wenn es heißt, dass Gott uns beruft. Es erschallt ein Ruf mit einem Befehl an uns und wir müssen ihm folgen, um einen Auftrag zu erfüllen. Was führt uns zu dem zweiten? Was ist eigentlich das Wesen dieser göttlichen Berufung? Ich möchte 4 Dinge nennen, die zentral sind. Das erste, was wir hier sehen, ist: die Berufung erfolgt aufgrund der Liebe Gottes und seiner Gnade allein. Warum wird man berufen? Das haben wir das letzte Mal geklärt. Weil Gott nach seinem Vorsatz uns vorherbestimmt hat. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu einer Berufung in einem heutigen Beruf. Die Berufungskommission, sodass du Christ wirst, ist Gott selber. Und die Berufungskommission tut nicht an dir und in dir nach irgendetwas Ausschau halten, das dich würdig macht, sondern die Schrift sagt ausdrücklich, dass es durch Gnade geschieht und nach Gottes Vorsatz. Wir haben in 2. Timotheus 1, Vers 9 gehört, dass wir berufen mit einem heiligen Ruf. Und dann wird ausdrücklich hinzugefügt, nicht aufgrund unserer Werke. Ein wesentlicher Unterschied zu der Berufung eines Professors. Ein Professor sollte wegen seiner Qualifikation berufen werden. Ein Christ wird nicht berufen wegen seiner Qualifikation, sondern eigentlich ist er disqualifiziert. Er wird aber berufen aufgrund des Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Aufgrund des Vorsatzes Gottes und der Gnade Gottes vor ewigen Zeiten. Das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Dass es nicht an uns liegt, wenn wir berufen werden, sondern dass es an Gott liegt. Ich weiß nicht, wer von euch den kleinen Katechismus von Martin Luther kennt. Und es gibt einen Satz, den ich unendlich schätze in diesem Katechismus. Es ist die Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses und wo es dann vom Heiligen Geist, die Stelle über den Heiligen Geist, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Da schreibt Luther im kleinen Katechismus folgenden Satz. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Früher wurde das häufig auswendig gelernt. Ich glaube, und was glaube ich nicht? Ich glaube es nicht, dass ich aus eigener Vernunft, das heißt durch mein eigenes Verstehen, noch Kraft, ich glaube nicht, dass ich durch meine eigene Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben kann oder zu ihm kommen kann. Und dann setzte er mich hinzu und sagte, die Kraft und die Macht, die das bewirkt, ist die Berufung Gottes. Als Jugendlicher war ich in einer Gemeinde und ich erinnere mich an eine Predigt, wo ein Pastor ein Lied zitierte. Es ist ein Lied über den Glauben und da heißt es, ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Und er kommentierte dieses Lied folgendermaßen, er sagte, nicht ach, dass du könntest glauben, du kannst glauben, du musst nur wollen. Was wir hier im Römerbrief sehen, ist, dass es an Gottes Berufung liegt, aber nicht an deinem Wollen und deinem Vollbringen, an deiner Vernunft und deiner Kraft. Das Zweite, was wir sehen, Gott ruft und beruft Menschen persönlich. Wir haben hier im Predigttext gelesen, die hat er auch berufen. Nun, wenn wir uns diese beiden Begriffe anschauen, Erwählung und Berufung, gibt es einen fundamentalen Unterschied. In der Ewigkeit, in einem Moment, hat Gott alle Menschen erwählt, vorherbestimmt. Bei der Berufung ist es ein Prozess, der sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit hindurchzieht, wo er in jedem Jahrhundert, in jedem Jahr Menschen persönlich beruft. Von Adam an bis zur Wiederkunft unseres Herrn. Und das ist fundamental, wenn wir uns das vor Augen halten, wissen wir, dass Gott Tag für Tag Menschen ruft. Er ruft sie persönlich. Wenn die Schrift uns bezeichnet als die berufenen Heiligen, dann beschreibt er Menschen, die den Ruf Gottes vernommen haben. Warum bist du in einer Gemeinde? weil du getauft bist, weil du darin groß geworden bist, weil du fromme Werke tust oder weil du weißt, dass Gott dich gerufen hat. So wie eine Mutter ihr Kind ruft und sagt, komm nach Hause, so hat Gott dich gerufen. Es gibt an wenigen Stellen in der Schrift Beispiele, wo Gott ganz persönlich direkt zu einem Menschen so redet und ihn ruft. Das erste Mal, wo Gott das so eindrücklich macht, ist im Garten Eden, als der Mensch von Gott abgefallen war. Und es heißt dann, und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Da hat Gott Adam persönlich angerufen. Er hat ihn gerufen. Und dieses Rufen ist wie ein Befehl. Jemand hat das im Englischen mal gesagt, das ist diese Kraft, die dahinter steckt, ist eher wie eine Vorladung, wie wenn jemand geladen wird vor Gericht. Gott ruft. Und das zweite Mal, wo wir das sehen, dass jemand persönlich gerufen wird, ist bei der Bekehrung des zukünftigen Apostel Paulus, bei Saulus. Es heißt in Apostelgeschichte 9, Vers 4, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott ruft persönlich. Im Alten Testament wird öfter mal der Ausdruck gebraucht, oder wird öfter gesagt, dass Gott sagt, ich habe dich bei meinem Namen, bei deinem Namen gerufen. Das ist zum Beispiel etwas, was die Schrift im Propheten Jesaja über Kyros sagt. Da sagt der Prophet im Auftrag des Herrn, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott beruft Menschen persönlich. Das dritte, das ist jetzt entscheidend. Wen beruft er? Gott ruft und beruft Sünder. Damit sehen wir auch, dass die Berufung nicht etwas ist, was in der Ewigkeit ist, sondern was in Zeit und Raum ist. In Lukas 5, Vers 32 heißt es, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Gott ruft Sünder zur Buße. Was heißt das, dass wir berufen werden von der Sünde zur Buße? In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir davon, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir über die Berufung reden, reden wir nicht über etwas Herrliches und Glorreiches in dem Sinne, dass sie sagen, es ist vielleicht wie ein wunderbarer Professor, der einer Berufungskommission sich vorstellt und alle sind so fasziniert und begeistert von ihm, dass sie sagen, nur diese Person möchten wir haben. Nein. Die Schrift beschreibt uns als Menschen, die in Finsternis sind. Sie beschreibt, dass wir einen Ausgangszustand haben, den man nur mit Dunkelheit beschreiben kann. Und dass mit der Berufung ein Veränderungsprozess eintritt, eine Transformation, die uns grundlegend verwandelt. Nun, was heißt das, dass wir in Finsternis sind? Die Schrift sagt, dass wir tot sind durch Übertretungen und die Sünde. In Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünde. Oder 2. Kolosser 2, Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen. Wir haben in der Schriftlesung nicht ohne Grund Hesekiel 37 gelesen. Es ist für mich so ein eindrückliches Beispiel, ein eindrückliches Bild, wie Gott sein Volk ruft und mit neuem Leben ausstattet. Und es ist die Beschreibung nicht, dass da wunderbare Menschen sind, sondern dass da Totengebeine sind. Dass ein Feld voller Knochen übersät mit Skeletten Und Gott ruft ausdrücklich diese Toten und es entsteht Leben. Wenn wir uns klar machen wollen, was Berufung ist, sollten wir uns die Totenauferweckung unseres Herrn anschauen, weil sie es sehr gut illustrieren. Nehmen wir zum Beispiel Lazarus. Lazarus war gestorben und in einem Grab und war schon am Verwesen. Jesus kehrt zurück nach dem Haus Lazarus und sie gehen zum Grab. Und dann ruft er und sagt, Lazarus, komm heraus. Es ist ein Ruf an einen Toten. Die Berufung ist die Berufung von Toten. Ein Prediger hat mal gesagt, er hat junge Predigerkandidaten einfach auf einen Friedhof genommen und gesagt, jetzt predige hier zu den Toten. Wenn Gott Menschen ruft, sind sie in einem Zustand des Todes. Oder nehmen wir die Auferweckung eines Mädchens, wo es heißt, wo Jesus gerufen wird und er sagt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Was passiert da? Da geht ein Ruf an eine Tote. In dem Moment, wo diese Tote diesen Ruf vernimmt, erweckt Gott dieses Mädchen oder Lazarus zu neuem Leben. Und aus diesem neuen Leben heraus kann die ehemalige tote Person antworten. Und so sehen wir, wie die Ordnung im Heil ist. Das Erste, was passiert, ist, dass Gott seinen Ruf erschallen lässt. Es kommt zu einer Auferweckung. Wir nennen das Wiedergeburt, die uns neues Leben gibt. Und in dem Moment, wo wir dieses neue Leben haben, können wir wie ein ehemaliger Toter reagieren und antworten. Die Schrift redet davon Glaube oder Buße. Es sind neue Kräfte in uns da, die es uns ermöglichen, auf das oder auf den Befehl Gottes zu reagieren. In Kolosser 2, Vers 13 heißt es, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbestimmten Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Wir müssen uns das so vorstellen, dass es ein schöpferischer Akt ist. Gott, er lässt sein Wort an uns ergehen, gibt uns neues Leben und dann kannst du glauben und Buße tun. Der vierte Aspekt der Berufung. In Römer 9, Vers 24 heißt es, dass Gott Juden und Heiden beruft. Als solche hat er auch berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Warum ist das so wichtig oder elementar? Nun, die Schrift zeigt uns, dass Gott im Alten Testament mit Abraham sich ein Volk auserwählt hat, das Volk Israel. Aus seiner Familie wird eine Großfamilie, aus einer Großfamilie wird ein mächtiges Volk von 70, die nach Ägypten gingen, sind 2 Millionen, als sie wieder hinausziehen. Und dieses Volk war von einem Ding überzeugt, dass Gott sie auserwählt hatte, dass sie von Gott berufen sind, Gottes Volk zu sein. Und sie haben die Heiden verachtet. Und sie haben geglaubt, dass das alleine reicht. Wir sehen dann im Neuen Testament, dass unser Herr deutlich macht, nur sich auf Abraham zu berufen und auf die Erwählung und Verheißung ist zu wenig. Es reicht nicht aus, Jude zu sein. Im Römerbrief heißt es nicht, der ist der als ein Jude, der äußerlich ein Jude ist, sondern der die Beschneidung des Herzens hat. Es wird gesagt, dass auch unter den Juden Menschen sind, die äußerlich zwar zum Volk Gottes gehörten, aber nicht von Herzen. Und im Römerbrief wird dann deutlich gemacht, was auch Juden Sünder sind und des Heils bedürfen. Und dann fragt Paulus rhetorisch im Römerbrief, wenn das aber so ist, dass die Juden genauso Sünder sind wie die Heiden, was für einen Vorteil haben sie dann? Nun, am zweiten Kapitel des Römerbriefs heißt es dann, viel und auf jede Weise, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Er sagt, eines der kostbaren Dinge, die Gott geschenkt hat, unter anderem ist das Wort Gottes. Und es ist, glaube ich, wichtig, dies zu sehen, dass Gott aus Juden und Heiden beruft, weil da zwei ganz unterschiedliche Voraussetzungen sind. Bei den Juden war es ein Volk, das das Wort Gottes hatte und auch ernst genommen hatte. Es hatte die Gebote Gottes. Paulus ist von Kindesbeinen an darin groß geworden. Bei den Heiden waren es Menschen, die, als die Apostel anfingen, das Wort Gottes zu verkündigen, nicht einmal vorher etwas gehört hatten. Für ihn war es eine vollkommen neue Botschaft. Und trotzdem heißt es, Gott beruft aus Juden und Heiden. Das ist für mich eine wichtige Botschaft. Die Juden hatten eins vergessen, dass Gott einen Menschen persönlich berufen muss, dass er sich persönlich bekehren muss. Sie waren so stolz darauf, Gottes Volk zu sein, dass sie das vergessen hatten. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, wie sich das häufig umgedreht hat, wie viele Kirchen vergessen hatten, dass sie auch ihren Kindern lehren müssen, dass, wenn es nicht zu einer persönlichen Berufung kommt, es nichts hilft. Nur in einer Gemeinde groß geworden zu sein, von Kindesbein an mit dem Wort Gottes, drin erzogen worden zu sein und die Schrift auswendig zu können, ist noch nichts. Es sei denn, es kommt zu einem Ruf Gottes in dem Leben eines jeden Menschen. Und es muss Gott einen Menschen rufen und es kann kein Vater und keine Mutter diese Berufung übernehmen, so sehr wir es uns wünschen würden. Es gibt eine schöne Geschichte in der methodistischen Erweckung des 18. Jahrhunderts. George Whitfield hat in England zu Bergarbeitern geredet, die dem Christentum so fern waren, wie man sich es nur vorstellen kann. Sie hatten vom Wort Gottes keine Ahnung. Und er verkündigte ihnen das Wort Gottes und viele sind diesem Ruf gefolgt und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Als er nach Schottland ging, sah die Situation ganz anders aus. Da waren viele Menschen, die von Kindesbeinen an im Katechismus, im reformierten Katechismus groß geworden waren, die Gottes Wort kannten. Und dann verkündigte er wieder Gottes Wort. Und auch sie folgten diesem Ruf. Wenn man sich die Bekehrungsgeschichten dieser Menschen anschaut, und es gibt schöne Bekehrungsgeschichten gerade über diese Erweckung im Campus lang, dann stellt man fest, dass es dort ganz anders war. Da waren Menschen, die sagten, ich bin von Kindesbeinen an im Wort Gottes groß geworden. Ich habe Gottes Wort gehört, auswendig gelernt, den Katechismus gekannt, bin regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Aber ich hatte Gottes Ruf nicht vernommen. Es war nicht persönlich geworden. Es war nur äußerlich und anerzogen. Noch ein zweiter Aspekt ist in diesem Aspekt zwischen Gott beruft aus Juden und Heiden wichtig. Es ist die Universalität. Dieser Unterschied zwischen Juden und Heiden bedeutet, Gott ruft aus allen Völkern Menschen zu sich. Der griechische Ausdruck für Gemeinde ist Ekklesia. Das kommt von dem griechischen Exkaleo. Die Herausgerufenen. Gott ruft sich ein Volk aus anderen heraus. Wenn wir uns das anschauen, was Berufung ist und was Berufung auszeichnet, was bedeutet das für uns praktisch? Nun, das Erste ist, Gott ruft Menschen durch sein Wort. Man möchte fragen, wie geschieht denn jetzt eigentlich diese Berufung? Wie ruft Gott einen Menschen? Ist es durch persönliche Offenbarungen, durch Träume? Nun, ich möchte eins sagen, Gott beruft Menschen durch die Verkündigung seines Wortes in der Kraft des Geistes. Das ist vielleicht eines der größten Wunder, die wir haben. Ich darf hier predigen, ihr habt andere Prediger hier, die euch Gottes Wort verkündigen. Aber ist euch bewusst, was das bedeutet, wenn euch Gottes Wort verkündigt wird, wenn in der Kraft des Geistes in einer Predigt jemand getroffen wird und von Gott berufen wird? Ein großes Geheimnis vollzieht sich da. Inmitten einer Predigt wirkt Gott in dem Herzen eines Menschen und ruft ihn auf wundersame Art und Weise. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Der Schöpfer dieser Welt benutzt ein schwaches Werkzeug, um durch diese Verkündigung des Wortes in dem Herzen eines Menschen neues Leben zu schaffen. Es sollte eine große Auswirkung haben, wie wir beten. Dass wir einfach darum bitten, dass Gott zu seinem Wort steht, dass aus der Predigt der Glaube kommt. Dass Gott auf wundersame Art und Weise sein Wort lebendig werden lässt in den Herzen der Menschen. Es ist aber auch etwas, was unsere Sicht von einem Gottesdienst verändern kann. Der walisische Prediger Martin Lloyd-Jones hat mal erklärt, warum man keinen Gottesdienst verpassen sollte. Und er sagte, du weißt nicht, was Gott Wunderbares tun kann in einem Gottesdienst durch seinen Heiligen Geist bei der Verkündigung des Wortes. Erwarten wir, dass Gott aus der Verkündigung des Wortes heraus jemand durch die Predigt ruft. Zweitens, das Zweite, was ich anmerken möchte, wenn es heißt, dass Gott uns beruft, dass er Berufung schenkt, so wissen wir, dass eines der hauptsächlichen Mittel dazu die Predigt des Wortes ist. Wir wissen aber auch, dass es nicht das einzige Mittel ist. Gott beruft, wann, wo und wie er will. Wer sich Bekehrungsgeschichten anschaut, wird manchmal überrascht sein über die Verschiedenheit der Lebenswege, wann es passiert. Da gibt es Menschen, die den Ruf Gottes erfahren als ganz junge Menschen. Und wir sehen mit dem Schächer am Kreuz, dass es manchmal Menschen den Ruf Gottes erfahren in der Todesstunde. Wir wissen nicht, warum Gott es so macht. Warum beruft er nicht alle in jungen Jahren oder in alten Jahren? Wir wissen es nicht. Gott beruft aber wann, wo und wie er will. Manchmal benutzt Gott die Predigt, dann gibt es Menschen, die durch ein Traktat oder ein Buch sich bekehrt haben. Manche vielleicht auch nur durch die persönliche Bibellese oder ein persönliches Gespräch. All das kann Gott nutzen, und er ist souverän und zu bestimmen, wann, wo und wie er ruft. Daher sollten wir auch darum beten, dass Gott in unterschiedliche Art und Weise, wenn wir das Evangelium verkündigen, dieses wirksam werden lassen sollte. Denn es liegt nicht an uns letztlich, dass ein Menschenherz aufgeht. Wenn der Herr aber ein Herz auftut, ist es wirksam und kräftig und mächtig. Und Gott kann auch dort rufen, wo man vielleicht sogar Lehren lehrt, die ich nicht für richtig halte. Ich habe in der Kirchengeschichte mich oft gefragt gehabt, wie kann es sein, dass eine Erweckung in manchen Kirchen ist, die Lehren haben, die ich nicht für richtig halte. Zum Beispiel die Taufwiedergeburt von Kindern. Und trotzdem hat Gott es gemacht. Drittens, wenn es so ist, dass Gott uns berufen hat und es einen dramatischen Wechsel ist, der Wechsel von einem Toten zu einem Lebenden, wie sehr ist das die Quelle permanenter Dankbarkeit? Schon die Erwählung sollte uns in die Dankbarkeit führen. Aber wenn wir dann nochmal unseren realen Zustand betrachten. Ich war ein Toter. Ich hatte den Tod verdient und nichts in mir und an mir ist dazu in der Lage gewesen, mich aus diesem Zustand herauszuholen. Friedrich Hiller sagt das so schön: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und dann sagt er in der zweiten Strophe, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und durchs Blut des Sohnes macht durchs Blut des Sohnes mich rein. Und dann stellt er eine wichtige Frage. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Warum ist in mir neues Leben? Und er sagt, Erbarmung ist's und weiter nichts. Die er aber wählt hat, die er aber vorherbestimmt hat, die hat auch berufen. Nicht aus eigener Kraft und Vernunft, nicht durch eigene Werke, sondern aufgrund der Barmherzigkeit Gottes kannst du sagen, ich lebe. Noch einen vierten und letzten Punkt, der uns praktisch beeinflussen kann. Nicht nur sollte es die Dankbarkeit in unserem Leben zum Ausdruck bringen, sondern auch die Dankbarkeit in Bezug auf die Geschwister in der Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde sind die Herausgerufenen. Das sind die Menschen, die von Gott berufen sind. Im ganzen Neuen Testament lesen wir von vielen Schwierigkeiten in der Gemeinde. Manche Nöte, manche Fehler, manches Versagen. Aber in Kolosser 3, Vers 15 lesen wir davon, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leibe. Wenn wir uns das anschauen, was die Gemeinde ist, dann ist es wie bei dem Totenfeld in Hesekiel 37. Es kommen Menschen zusammen, die von Gott mit neuem Leben ausgestattet worden sind. Und das sollte uns so unendlich dankbar machen. Wenn wir andere Geschwister sehen, sollten wir sie immer als die betrachten, die Gott erwählt hat, die Gott berufen hat. Wenn wir diese Perspektive verlieren, kommt mancherlei Schwierigkeiten auf. Wenn wir diese Perspektive behalten, wird es dem Frieden der Gemeinde Gottes dienen. Wir sind zu einem Leibe berufen. Es gibt in Deutschland sehr viele Christen, die aufgrund der Erfahrung in Gemeinden nicht mehr in eine Gemeinde gehen, weil sie bitterlich enttäuscht worden sind. Es ist nicht richtig, weil die Schrift ausdrücklich sagt, wir sind nicht berufen, um dann für uns selber im stillen Kämmerlein zu sein, sondern wir sind zu einem Leibe berufen. Wir sind berufen worden in eine Gemeinschaft hinein. Wer immer sich aus dieser Gemeinschaft ausklingt, ist so wie in Sprüche 19, Vers 1 heißt, wer sich absondert, trachtet nach dem, was ihn gelüstet. Gott beruft sein Volk nicht zu Einzelgängern, sondern zu seinem Volk. Zu Menschen, die ein Leib sind. Und wir sind zum Frieden berufen. Der soll unsere Herzen regieren. Und wir sollten immer dieses Wunder uns vor Augen halten, wenn wir mit Geschwistern zu tun haben, gerade wenn wir auch Schwierigkeiten haben. Da ist jemand, den hat Gott aus der Finsternis ins Licht berufen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie Paulus es gemacht hat, bei all den vielen Anschuldigungen, die er in den Gemeinden erlebt hat, nicht zu verzweifeln. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann war es immer genau das, dass er sie gesehen hat als das, was sie waren. Menschen, die mit all ihren Fehlern von Gott begnadigt waren, von Gott gerufen wurden mit einem heiligen Ruf. Ich möchte schließen mit einer persönlichen Frage. Hast du schon Gottes Stimme, Gottes Ruf gehört? Kannst du sagen, ich bin berufen? Wenn du das sagen kannst, dann lebst du. Dann weißt du, dass du antworten kannst auf das, was Gott von dir möchte. Jede Verkündigung des Wortes Gottes oder jedes Mal, wenn du in deiner Bibel liest und dir dessen nicht sicher bist, wende dich einfach an Gott. Und er kann dich in einem Moment berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Amen. Wir werden noch kurz still und beten. Herr, das ist so unfassbar groß, was du mit uns gemacht hast. Das ist so unfassbar herrlich, was du mit uns gemacht hast. Wir waren tot in Sünden. Wir waren in Finsternis. Wir waren nicht ein Volk. Und dann bist du in unser Leben gekommen und hast uns gerufen mit einem heiligen Ruf. Du hast in uns ein neues Leben geschaffen, uns wiedergeboren. Du hast uns Glauben geschenkt, sodass wir dir antworten konnten. Du hast uns Buße geschenkt. Wie wunderbar. Wir wollen dich aber auch bitten in unseren Tagen, dass wir es noch an vielen Menschen sehen, wie du Menschen rufst, mit einem heiligen Ruf in deine Gemeinde hinein, in dein Volk hinein. Wollen dich bitten für diese Gemeinde, dass du Gnade geben möchtest, dass wir sehen, dass viele Menschen hereingerufen werden in das Herrlicht, das du schenkst. Amen.
Der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als er bitten oder verstehen.